Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Rainer Thielmann.
Mein Name ist Rainer Thielmann, ich bin Dichter und Songwriter. Und danke für die Einladung. Lebe seit 15 Jahren im schönen Halfing.
Und du kommst aus Hagen, das muss gesagt werden.
Genau.
Und anders als Extra Breit, die singen, komm nach Hagen, werde Popstar, bist du da weggezogen. Also was war der Grund, aus Hagen wegzugehen? Außer, dass es zumindest vom Bahnhof auch nicht besonders einladend aussieht.
Ich wollte möglichst weit weg von zu Hause, weil es war vielleicht so eine nachpubertäre Phase noch. Ich wollte eigentlich nur Kunst machen, Musik machen, Texte schreiben, Gedichte schreiben. Und das machten meine Eltern natürlich nicht unbedingt mit. Ich hatte ja gerade meine Lehre, ich habe mich hinter mich gebracht. Ich bin gelernter Hotelkaufmann, habe nicht in Hagen gelernt, sondern in Düsseldorf. Und bin dann immer hin und her gependelt. Also übers Wochenende war ich immer zu Hause in Hagen. Genau, und als die Lehre dann vorbei war, ich hatte zwischendurch auch eine Band gegründet mit ein paar Kumpels in Hagen. Und da war mir mehr oder weniger, weil ich dachte so, ich hätte jetzt das gut Bürgerliche, hätte ich sozusagen hinter mir. Jetzt könne ich doch Musik machen und wenn ich Geld bräuchte, dann könnte ich ja in meiner Stammkneipe kellnern. Das fanden meine Eltern fürchterlich, den Gedanken allein. Und dann kam es halt so ein bisschen zum Krach, weil ich wohnte ja noch bei ihnen. Also, und dann dachte ich mir, ja, ich glaube, es ist ganz gut, weit wegzuziehen. Ins Ausland wollte ich nicht, die Sprache war mir zu wichtig. Und dann bin ich nach München, das kannte ich, das mochte ich. Und die Möglichkeiten, im Hotel zu arbeiten, waren dann natürlich relativ gut. Also ich habe dann in einem großen Konzern angefangen und habe das aber nur so ein gutes, naja, ein knappes Jahr habe ich es nur gemacht. Und bin dann genau da weg und bin in die Medienwelt mehr oder weniger ein bisschen eingetaucht und habe dann lange bei einem großen Medienkonzern gearbeitet. Aber die Kunst, die Musik, die Texte, die Gedichte, das blieb immer. Das habe ich ja schon sehr lange gemacht.
Und trotzdem, oder was heißt trotzdem, aber die Art des Dichtens geht ja weniger in die Pop-Richtung als in die, ja, was ist es? Ist es Schlager, ist es Chanson?
Es ist chansonhaft. Letztendlich kommt es darauf an, wenn du davon leben möchtest, für wen du musst dich darauf einlassen, für wen du halt eben auch schreibst. Das mache ich ja sehr, sehr gerne, dass ich für andere Künstler schreibe. Und ich sage immer, einer guten Idee ist das Genre egal. Also du kannst mehr oder weniger im Chansonbereich eine gute Idee haben, die kannst du dann, oder sag mal, du hast eine Grundidee und du kannst die in verschiedenen Genres unterschiedlich unterbringen. Vielleicht sogar mit ganz unterschiedlichen Zeilen, sodass die Grundidee ist mehr oder weniger da, aber du bringst sie sowohl bei einer Rockband unter als auch bei einer Schlagersängerin, sag ich mal. Und insofern musst du dich immer als professioneller Textdichter darauf einstellen, für wen schreibe ich. Das ist natürlich auch immer leichter zu schreiben, wenn du den Künstler kennst, beziehungsweise wenn du weißt, für wen du schreibst, weil manchmal schreiben wir auch ins Blaue. Also wir haben Ideen, ich mit den Komponisten, mit denen ich arbeite. Und wir wissen mit dieser Idee noch gar nicht, wohin. Also wir wissen noch gar nicht, wer soll das singen und wer könnte. Das gibt es natürlich auch. Leichter ist es immer, wenn jetzt ein Interpret, was weiß ich, zuletzt Helene Fischer oder so, die sucht Songs, du weißt sofort, ah, okay, wir schreiben mal, lass wohl mal ein paar Songs für Helene schreiben. Und mal gucken, was passiert oder so. Natürlich ist das schwer, da unterzukommen, weil unglaublich viele da natürlich rein wollen. Aber so geht das dann. Also wenn man dann weiß, für wen man schreibt, ist es durchaus ein bisschen leichter.
Und wie kommt man in diese Szene rein? Also München, unterstelle ich mal, hat ja wahrscheinlich auch nicht auf Rainer Thielmann gewartet.
Nee. man kommt dadurch rein, dass man, also in meinem Fall war es ja Udo Jürgens, dass ich Udo schon seit meinem 18. Lebensjahr immer meine Sachen angeboten habe.
Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Das ist ja schon durchaus eine gewisse größenwahnsinnige Idee.
Genau.
Als Teenager das noch zu machen.
Ich kann mich auch gut daran erinnern, also als ich den ersten Schwung Texte ihm geschickt habe, beziehungsweise sein Management. Es gab ja noch kein Internet und musste erstmal gucken, wo schicke ich das überhaupt hin. Also ich hatte wirklich so ein bisschen Bammel. Also so nach dem Motto, nicht, dass der sich jetzt auch noch meldet. Also das weiß ich noch ganz genau. Allein die Vorstellung hat mich nervös gemacht, irgendwie, dass da irgendwie so ein Kontakt vielleicht sogar... Aber ich habe es trotzdem gewagt und habe dann 10 Jahre lang ihm meine Sachen angeboten und 10 Jahre lang jedes Jahr ungefähr so 10, 12 Sachen geschickt und immer meine Absagen bekommen. Bis er dann irgendwann anrief. Also das war dann, also der Anruf, der erste Anruf, das war 1989, kurz bevor ich dann nach München gegangen bin. Es war noch nicht mal, damit war da später leider noch nicht mal eine Veröffentlichung verbunden. Er wollte nur mal wissen, was ich denn so mache. Und ich hätte ihm ja wieder was geschickt. Sowas vergisst man natürlich nicht, weil ich war da am Wochenende zu Hause in Hagen bei meinen Eltern. Meine Mutter geht ans Telefon und es meldet sich Udo Jürgens. Und der hat ja immer persönlich angerufen und das wussten wir ja gar nicht. Und die kommt wirklich mit roten Ohren in mein Zimmer und sagt, da ist einer von deinen Fußballfreunden am Telefon, der meldet sich mit Udo Jürgens. Und ich dachte natürlich, oh Gott, ich habe ihm ja wieder was geschickt und so. Und dann bin ich dran und ich wusste, dass das war. Also wenn er sich mit Udo, das war, ich hatte keine Fußballfreunde, die da jetzt irgendwie Scherze machen würden. Und die erkennst ihn ja sofort an der Stimme. Und der zeigte sich ganz beeindruckt, was ich mache und was ich tue und so. Und das war natürlich irre. Also ich glaube, ich habe einen halben Satz in dem Telefonat gesagt und er hat die ganze Zeit gesprochen. Und was ich beruflich mache und ich sage ja, ich bin ja noch in der Lehre und so, diese ganzen Dinge habe ich so ein bisschen erzählt, beziehungsweise... Ja, nur in einem Halbsatz halt erzählt. Und er sagte, ich kann es nicht versprechen, ob da was dabei ist. Aber ich wollte nur sagen, die Sachen sind gut. Und wenn was dabei ist, dann melde ich mich wieder. Und das war es dann. Also es war ja relativ kurzes, knappes Gespräch. Aber das war natürlich dann, ich habe das hinterher dann so als meinen Mutmacher bezeichnet. Und solche Mutmacher braucht man, glaube ich, zwischendurch. Oder dass Leute, Menschen, ob das jetzt Künstler, ob das jetzt Udo ist oder andere, dass Leute immer wieder sagen, du hast da was, du kannst da was, mach weiter so. Das habe ich ja auch manchmal bei den Auftritten. Gut, jetzt bin ich ja schon älter, also jetzt sollte es irgendwie schon laufen. Es läuft ja auch ganz gut. Aber damals, auch nach Auftritten, wenn da jemand gesagt hat, und es waren meinetwegen nicht viele Leute da, und da muss ja auch jeder Künstler durch, vor 10 oder 15 oder 20 Leuten zu spielen. Aber einer ist da oder eine ist da, die sagt, es war so toll, hören Sie nicht auf, das zu machen, was Sie machen. Und das ist einfach wunderbar. Und dann macht man auch, das ist motivierend.
Also war der Einstieg tatsächlich Udo Jürgens? Also das war ja dann noch zu Zeiten, zu Hagener Zeiten.
Genau. Das, also der Anruf war noch zu Hagener Zeiten, aber der eigentliche Anstieg mit Udo, das war dann schon, da war ich dann schon in München, 1993. Und da rief er halt irgendwann wieder an, weil bei dem ersten Anruf, wie ich ja eben auch sagte, da kam dann keine, also er rief dann damals nicht nochmal an, da kam keine Veröffentlichung dann raus, aber 4 Jahre später dann. Also ich habe ihm dann wieder was geschickt, ich habe nicht aufgegeben. Und dann rief er irgendwann an und sagte, Junge, das ist wunderbar, was du da gemacht hast und hier und da. Jetzt schauen wir mal, was da... Und dann da habe ich dann gelernt, das wurde dann meine erste Veröffentlichung. Das Lied hieß Kurze Unterbrechung, 1993, war dann auch eine Single später. Aber ich habe erst mal gelernt, was es eigentlich bedeutet. Ich bin ja reiner Autodidakt, professionell in diesem Geschäft zu arbeiten, was Udo Jürgens auch verlangt. Also der hat von Anfang an gesagt, pass auf, ich weiß nicht, wie viel hinterher von deinem Text über ist. Schau mal, dass du mir bessere Verse bringst. Wenn das nicht der Fall sein sollte, weil er konnte sich ja oder mich ja noch nicht so richtig einschätzen, dann würde er einen Co-Autor hinzuziehen. Und Co-Autor, das war natürlich irgendwie, schrillten bei mir die Alarmglocken. Auch wenn ich noch jung war, ich dachte, ich will das natürlich alleine machen. Und dann habe ich wirklich, Tag und Nacht habe ich dran gesessen, Ideen entworfen, neue Zeilen geschrieben. Es gab hinterher, glaube ich, 16 oder sogar 20 Vierzeiler, also Verse, richtige Blöcke, wo er sich dann Gott sei Dank von einigen so begeistert zeigte, dass ich also komplett die Verse alleine neu und umgeschrieben habe, weil die ihm nicht gefielen. Der Refrain ist von Anfang an so geblieben, wie er war. Also da wurde, glaube ich, nur eine kleine Zeile, musste ich da ändern. Insofern war er von der Idee und dem Refrain von Kurzunterbrechung sehr angetan. Und dann habe ich, Gott sei Dank, habe ich es dann bewiesen, dass ich dann nach seinen Vorstellungen eben das auch, die Verse auch umschreiben konnte. Ja, das war damit bin ich, das war meine allererste Veröffentlichung als Textdichter dann.
Und damit dann auch verbunden die Möglichkeit für andere Leute zu schreiben.
Genau. Also das kam aber nicht sofort. Ich war noch ziemlich naiv und ich dachte dann auch, naja, jetzt habe ich für Udo was. Und das, wie gesagt, es wurde dann ja auch eine Single. Das war, glaube ich, die dritte Single von dem Album Kaffee Größenwahn. Er hat das dann auch auf der Tournee gesungen. Und da habe ich dann über die GEMA dann auch zum ersten Mal Geld verdient. Und das war natürlich toll. Aber ich habe in meiner damals noch doch sehr naiven Art gedacht, naja, ich habe für Udo jetzt ein Lied getextet. Jetzt kommen sie alle. Jetzt wollen sie alle mit mir arbeiten. Und natürlich war es nicht so. Also es war dann hier und da, also erst zum Teil nach Jahren auch, war das natürlich eine Top-Referenz, was ich dann gemerkt habe, wenn ich gesagt habe, ich habe Ralf Siegel dann 2 Jahre später oder so mal kennengelernt und dem habe ich dann natürlich relativ schnell gesagt, ich habe für Udo gearbeitet und weil Ralf Siegel Udo Jürgens produziert hat mal vor vielen Jahren, also Griechischer Wein, glaube ich, hat er produziert und ein paar andere Sachen auch, hat er natürlich dann irgendwie sofort gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, trinken wir mal Kaffee bei mir und so. Und das habe ich dann gemacht. Also so bin ich dann, aber wie gesagt, das war dann schon wieder 2-3 Jahre später. Und dann war es so ein bisschen über Umwege, das wäre wahrscheinlich zu lange, das alles zu erzählen, habe ich dann 2 Sachen für Nicole, hat er mich schreiben lassen, die Siegel aber nicht komponiert hatte, sondern es waren 2 andere Komponisten, schöne Demos, wo mir dann Gott sei Dank auch gut was eingefallen ist, was Nicole dann auch sehr schön fand. Das ist halt wieder so ein Fall, wie ich eben sagte, du schreibst für jemanden, für eine Künstlerin und du weißt, wer das ist und du beschäftigst dich mit ihr. Und da kannst du jetzt, du willst mit dem Text jetzt keinen Lyrikpreis gewinnen, sondern aber er darf auch nicht banal sein. Und du musst da irgendwie versuchen, ja, so die gute Mitte zu finden, weil das muss ja gefallen und es darf halt, der muss halt was haben. Und das waren 2 ganz gute Sachen. Lieb mich nicht so, hieß das eine Ballade, und Nachtfalter, genau.
Ist das die Anziehungskraft, die Schlager auf den Textschreiber hat? Dieser schmale Grat zwischen Glückskeks und Glücksgefühl?
Ja, das kann man eigentlich fast so sagen. Also, sag mal, Schlager ist natürlich auch nicht gleich Schlager. Ne? Du kannst jetzt irgendwie, wenn ich das Wort Schlager höre, da habe ich dann früher immer an die Flippers und so gedacht. Aber unter diesem Oberbegriff Schlager haben ja viele dann auch Udo Jürgens verortet, der da ja irgendwie gar nicht zugehörte. Der kam ja aus der klassischen Musik. Weshalb ich überhaupt mit Udo in Berührung kam, weil meine Eltern nur klassische Musik hörten und eben Udo. Und so kam irgendwie die Verbindung dann zu Udo. Und Udo kam natürlich aus dem Jazz, also, und der wurde dann eben auch etikettiert so, ja, Schlager, weil natürlich er Songs hatte, die eingeschlagen sind, ne? Also die einschlugen, daher kommt es ja eigentlich.
Aber Schlager war, glaube ich, auch damals noch nicht so negativ besetzt
wie heute. Das stimmt, ja, genau. Wir haben dann auch als Kinder tatsächlich so die ersten Kassetten, noch bevor wir irgendwie, also ich habe noch 2 Brüder, die diese Kassetten dann auch hörten und Udo später dann auch. Das waren dann so Künstler wie Freddy Breck und Jürgen Drews und Altigar Rex Gildo, Michael Holm. Das sangen wir dann so mit, ne, als Kinder. Das waren auch so die klassischen Schlager letztendlich. Aber klar, für mich hat das einen Reiz, aber ich schreibe meine Texte völlig unabhängig, ob das jetzt ein Schlagersänger oder Sängerin ist. Und keiner weiß ja eh, was es so genau sein soll, Schlager. Oder ob das, ob das für eine Rockband ist oder ob das, ich entwickle Ideen, ich sammle Zeilen in meinem Kopf oder von überall her. Also ich versuche möglichst durchlässig zu sein und Dinge an mich ranzulassen und schreibe dir dann auf. Und ob diese Ideen oder diese Zeile dann irgendwann mal in einem Schlager landet oder in einem Chanson oder in einem Kinderlied, mache ich auch, das weiß man dann natürlich noch nicht.
Hat man dann, also erstmal, ist das nur der Text, den man produziert? Du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, dass auch Musik dabei ist oder kann da Musik bei sein? Gibt es beide Möglichkeiten?
Ja. Also es sowohl als auch. Also es ist entweder ein Demo da, wie zum Beispiel bei dem Beispiel von Nicole. Da hatte ich zwei Demos bekommen, die zu betexten waren. Und da waren, ich glaube, das waren englische, also war was auf Englisch drauf. Wir sagen dann so ein englischer Schimmelgesang oder so. Oder es ist La 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 drauf. Das geht natürlich auch. Ich brauche, manchmal ist auch nur eine Klaviermelodie drauf. Ich brauche als Textdichter, brauche ich ja die Melodie. Das ist letztendlich egal. Was ein bisschen schwierig ist, das habe ich auch schon mal gehabt, ist, wenn ich ein Demo kriege und da ist ein deutscher Text drauf. Und die wollen einen neuen Text haben. Und das finde ich ein bisschen, das kriege ich auch gut hin. Und du sollst da, die wollen ja genau was anderes, was da jetzt ist, aber trotzdem lenkt das anfangs ein bisschen ab und du musst dich irgendwie ein bisschen frei machen von dem, was drauf ist. Leichter ist es ein bisschen, du hast was Englisches, wie in dem Fall von Nicole, oder so ein La-La-La-Gesang. Und dann geht es halt darum, mehr oder weniger die Stimmung und das Gefühl, was in dieser Musik steckt, genau zu treffen mit guten Wörtern, mit denen sich die Menschen eben auch verbinden. Erstmal natürlich Künstler, Management kommt dann immer mal dazu, Verlag und Plattenfirma. Das muss ja irgendwie allen gefallen. Und deshalb wird auch oft lange dran gefeilt. Aber in diesem Fall von Nicole musste es halt in erster Linie Ralf Siegel und Nicole natürlich gefallen. Das war dann Gott sei Dank auch so. Genau. Und so entstehen viele Sachen. Also aufgrund von Demos. Und dann kommt der Text da drauf oder es entsteht halt andersherum. Das habe ich auch sehr viel, weil ich sehr viel trocken schreibe. Also nenne das so, ich schreibe trocken ohne eine Melodie. Der Text hat dann aber trotzdem schon eine gewisse Struktur. Und wenn ich so einen Text schreibe oder so eine Idee ausformuliere, dann weiß ich natürlich schon ganz gut, biete ich das jetzt Künstler X an oder Künstler Y? Ist es ein Chanson? Wäre das was für eine Rockband vielleicht sogar oder für Singer-Songwriter, mit denen ich auch gearbeitet habe. Also genau, das sind dann eigentlich meine Sachen, die ich einfach so für mich schreibe, ein bisschen ins Blaue, könnte man sagen, ohne Demo, ohne Künstler, genau. Oder manchmal schicke ich sie dann eben auch dann den entsprechenden Künstlern, mit denen ich zu tun habe, und sage, guck dir doch mal den Text und die Idee an, vielleicht wäre das was für dich. Genau, das gibt es auch.
Wenn dann die Musik kommt und man aufgefordert ist, da was also einen Text zuzuschreiben. Wie bringt man sich da in Stimmung? Also es kann ja sein, dass man gerade total gute Laune hat und dann ist dann aber irgendwie Sadness angesagt. Ja. Kann man das so aus der Hüfte schießen oder muss man da wirklich sich einen Raum schaffen, um dem gerecht zu werden?
Ja, also aus der Hüfte eher nicht. Ich lasse die Sachen, ich höre mir die ein, zwei Mal an, lasse sie dann meistens auch länger liegen. Und dann gehe ich abends oder am nächsten Tag, je nachdem, wenn es was Trauriges ist, es wäre schön, wenn es Herbst wäre, Herbst-Winter. Sowas schreibt man natürlich dann Herbst-Winter und dann abends oder so, noch ein bisschen besser. Und wenn es was Lustiges ist, klar, dann ist es natürlich, wäre es gut, wenn es Frühling oder Sommer wäre. Aber natürlich, du musst unabhängig von den Jahreszeiten und von der Tageszeit, musst du dich dran setzen. Gut ist, wenn es nicht unter immensem Zeitdruck geschehen muss. Mir bedeutet Musik viel und ich kann mich sehr gut reinfühlen. Also ich habe dann gleich, darum habe ich gesagt, ich höre mir das ein, zwei Mal an und bei diesem ersten Durchhören kommen meistens schon Assoziationen. Also ich habe meistens irgendwelche Zeilen, manchmal sind es auch nur Wörter, bestimmte Gedanken, das schreibe ich gleich auf. Das kann noch so wir sein oder so. Manchmal ist sogar eine Zeile dabei, die dann hinter die Hauptzeile wird. Das gab es alle schon. Und dann lasse ich es mal liegen und dann gehe ich wieder dran. Und genau, also der erste Eindruck ist bei mir immer ziemlich wichtig. Und dann hinterher wird es, genau, feile ich weiter. Also das hat bis jetzt, Gott sei Dank, hat es immer gepasst und ich bringe mich dann in diese Stimmung. Also das klappt letztendlich sehr gut.
Auf deiner Homepage oder Facebook, weiß ich jetzt nicht, ja, ist das Zitat von Udo Jürgens: Ein guter Text bleibt immer ein guter Text. Was macht einen guten Text dann aus?
Ja, der muss aus meiner Sicht, was ist gut, was ist schlecht, ne, jetzt erstmal, aber aus meiner Sicht hat er eine gewisse Tiefe und ist nicht banal. Banal darf er nicht sein, wenn er eine gewisse Tiefe hat, ist er nicht banal. Aber er wird trotzdem von allen, also die Leute sollten damit in Resonanz gehen. Da geht es ja auch drum. Wenn wir was mit der Musik und mit Liedern mitteilen, da möchten wir ja, dass es eine Resonanz gibt. Und letztendlich, Udo war natürlich ein ganz besonderer Künstler. Und wenn Udo sagt, dieser Text ist ein guter Text und er bleibt auch ein guter Text, dann ist es für ihn ein guter Text. Da würden dann irgendwelche Rock'n'Roller würden sagen, ja, der Text ist nicht schlecht, aber komm, da haben wir knackigere andere Sachen, ist ja klar. Aber beim Textdichten oder wenn du als Textdichter tätig bist, da geht es ja eben darum, dich ganz einzulassen eben auf diesen Künstler. Und dann ist es gut, wenn der sagt, der entsprechende Künstler, für mich passt das, für mich ist es gut, das ist ein schöner Text, bleibt immer ein schöner Text. Oder ein anderer Künstler, ein Rock'n'Roller oder so, auf den ich dann was zugeschnitten habe, der sagt, du schreibst geile Sachen, das mache ich jetzt. So, also ja. Aber über die Frage kann man natürlich diskutieren, was ist gut, was ist schlecht. Udo hat auch mal gesagt, auf eine Melodie gibt es nur, oder umgekehrt auch, weil bei uns war es immer umgekehrt. Also Udo hat immer auf die Texte komponiert. Ich habe also nie ein Demo von ihm bekommen mit Musik. Er hat immer auf die Texte komponiert und er hat dann immer gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Text dann auch zu vertonen. Also aus seiner Sicht, es gäbe nur eine Möglichkeit. Und wahrscheinlich umgekehrt gedacht ist es vielleicht auch ähnlich, dass auf eine Musik, eine vorhandene Musik ohne Text, es nur eine Möglichkeit gibt, da einen schönen Text drauf zu machen. Natürlich gibt es aber Millionen oder sehr, sehr viele. Aber was ist dann, genau, was ist gut, was ist schlecht? Was ist das gut, was in den Charts oben ist? Die Zweifel sind erlaubt.
Was ist dir lieber, dass die Menge abgeht auf die auf deine Texte und du selber denkst, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann wäre rund gewesen, oder aber du bist total glücklich, aber der Song bleibt ein Nischenprodukt?
Tja, gute Frage. Also ich glaube, ich bin wirklich glücklich, wenn ich was gemacht habe oder jetzt mit der Sonderglück-CD, wo ich das Gefühl habe, das hat so eine Relevanz. Also danach strebe ich. Ich strebe irgendwie nach Relevanz. Und das mag ja für den einen oder anderen auch ein bisschen verrückt klingen, vor allem weil Leute, auch Kolleginnen und Kollegen von mir, von den Textdichtern, die gehen, und das verstehe ich auch, die gehen voll darauf, was angesagt ist. Voll drauf. Egal wie, was der Markt will, das produzieren die. Und so, da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich bin in die Jahre gekommen, bin schon zu lange dabei. Mir geht es im Laufe meines künstlerischen Lebens immer mehr um Relevanz. Und das habe ich auch mit meinen Büchern schon so ein bisschen bewiesen, dass da auch andere Dinge möglich sind oder mit eigenen Songs oder auch mit dem Gesang, dass ich da mehr machen kann. Insofern, ja, ich glaube, ich würde mich für so Nischen, ich mache lieber Nischenprodukt wie Sonderglück und mein Herz geht auf. Und es verkauft nicht so viel, als wenn ich irgendwie, was weiß ich, ich habe nichts gegen die Amigos oder wie sie alle heißen oder gegen die Schlagerpiloten. Die sollen machen, da gibt es offensichtlich einen großen Markt. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass aus der Richtung noch nicht irgendwie eine Anfrage kam oder dass ich noch nicht eingeladen worden bin zu Songwriting-Meetings, die dann für die schreiben. Und ja, so ist jeder ein bisschen anders. Und wenn ich eingeladen würde, würde ich es vielleicht sogar machen. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich an neuen eigenen Liedern arbeiten würde, würde ich dann nicht hingehen.
Hat man Einfluss auf die Produktion? Also der Song, also der Text wird genommen, mhm, und ist wahrscheinlich bei Udo Jürgens nochmal eine andere Geschichte, aber dann ist der Künstler und hat seine Ideen, wie er das umsetzt. Hat man als Texter die Möglichkeit zu sagen, oh nee, mach's doch mal bitte so, also so war das jetzt nicht gedacht?
Nein, also hat man nicht, habe ich auch noch nie gehört, dass ein Textdichter, dass wir Autoren, vielleicht wenn man in einem ganz engen Team ist, also das Beispiel Udo, der hätte sich das natürlich verbeten, oder der Peter Wagner hat alle letzten Platten produziert, der Produzent, die hätten das nicht gemacht. Die haben dann umgekehrt, kann mich noch gut erinnern, als dann, ich habe eins mit Udo gemacht, eins von den letzten Liedern, das hieß Alles ist so easy. Und da rappt Udo fast so ein bisschen. Das war 2011 kam das raus. Der ganz normale Wahnsinn hieß die Platte. Und da war ich dann, als das produziert wurde, war ich da gerade in Italien und arbeitete irgendwie an einem neuen Indienbuch. Und dann rief der Peter Wagner auf meinem Handy an und sagte, ich habe dir die CD geschickt, warum meldest du dich nicht? Ich sag, ja, ich bin in Italien. Du bist in Italien, was machst du denn da? Und ich sag, ja, ich arbeite an meinem Buch. Junge, wir haben Alles ist so easy aufgenommen. Wir haben da Rammstein-Gitarren drauf gemacht. Also das werde ich natürlich nie vergessen. Also er hat Rammstein-Gitarren drauf gemacht. Also wir haben tatsächlich keinen Einfluss auf Produktion oder so. Lieber ist es andersrum. Und da kümmern sich dann schon die anderen Profis drum. Und wenn die dann noch, also wenn die Künstler oder meinetwegen auch mal ein Produzent das Gefühl hat, hier und da bitte ändern noch mal was, dann stehe ich Gewehr bei Fuß und mache das auch. Schwierig wird es dann, wenn du hinterher den Song hörst, gibt's auch, solche Fälle gab es auch und gibt es hoffentlich nie wieder, wenn dein Text zerstückelt ist oder wenn dein Text komplett raus ist, beziehungsweise da ist dann auf einmal nur noch der Refrain drin, meinetwegen, oder nur die Verse. Und dann sagt dir der Produzent, pass mal, ich sag ja, du hast meinen Text rausgenommen. Pass mal auf, das ging nicht anders. Das habe ich jetzt so gemacht. Da teilen wir uns jetzt den Text. Das musste ich ganz schnell machen im Studio. Da stehst du da am Telefon und denkst, leck mir am Arsch, was bist du denn? Mit dir möchte ich nicht mehr arbeiten. Das heißt, die rufen dich dann nicht an. Sie ändern was. Sie dringen mehr oder weniger in deine Arbeit ein und wollen dann noch 50% vom Text haben. Und ich möchte mal wissen, wie das andersrum wäre. Also wenn man dann mehr oder weniger sagt, pass auf, deine Komposition, alles nett und schön, aber ich habe da hier und da jetzt eine völlig andere Melodie mal drauf gemacht. Und wir machen das jetzt so. Ja, das ging natürlich auch nicht. Das würde sich auch... Also solche Fälle gibt es auch, Gott sei Dank sind die nicht so oft. Genau, aber im Grunde genommen, wenn die Produktion dann läuft... dann ist es mehr oder weniger, dann machen die ihr Ding, der Produzent eigentlich sehr eng mit dem Künstler, vielleicht kommt noch das Label oder so dazu, und wenn es ein ganz kleines Team ist, also nur zwei oder drei Leute, da kannst du vielleicht schon mal sagen, warum machst du jetzt hier nicht, oder mach doch Streicher rein, mach doch da noch einen schönen Streicher oder so. Also das habe ich mitunter, oder hier bei meinem letzten, bei der Sonderglückplatte, kann ich das natürlich, weil ich selber der Künstler bin, mit dem Produzenten darüber sprechen, das mit dem Andy Horn. Das ging natürlich. Und wenn der Andy Horn als musikalischer Kopf dann sagt, nee, mache ich nicht, oder höre ich jetzt nicht so, der Streicher, es wird irgendwie zu dicht alles, dann mach das nicht. Und das ist auch okay.
Du hattest eingangs gesagt, dass man Künstlern, also auch Udo Jürgens, ja permanent Texte schickt. Helene Fischer hast du auch so und so viele Texte geschickt.
Ne, da haben wir Songs eingereicht.
Oder Songs sogar eingereicht. Aber wie ist denn so ungefähr das Verhältnis von eingeschickten Texten, Songs zu denen, die dann auch genommen werden? Also das ist ja, viele wollen ja Künstler werden, wollen Popstars werden, Singer-Songwriter. Ja. Da ist ein unheimliches Durchhaltevermögen notwendig. Also selbst wenn man diese Mutverstärker, von denen du vorhin gesprochen hast, selbst wenn man die kriegt, davon wäre ich ja auch nicht satt. Also das muss ja auch, der Schornstein muss ja auch irgendwie rauchen. Also wie ist denn da das Verhältnis?
Ja, bei mir gibt es eine große Diskrepanz, auf jeden Fall. Ich habe schon viel veröffentlicht, ich kann mich jetzt gar nicht so beklagen, aber ich schreibe halt so viel. sodass das mehr oder weniger die Sachen, die ich dann habe und die müssen ja erstmal vertont werden. Also letztendlich gibt es schon eine große Diskrepanz darin, die Texte, die schwarz auf weiß jetzt irgendwann mal da sind, die meinen Prozess durchlaufen haben, von einer guten Idee zu schönen Zeilen, zu einer griffigen Hauptzeile, egal für welches Genre, sage ich jetzt mal. Und das Genre vielleicht ergibt sich dann auch aus dem Thema. Und das dann schon mal einem Komponisten schmackhaft zu machen. Der erste Erfolg besteht darin für uns Autoren, dass es dann schon mal vertont ist. Also dass du jemanden, und wenn du da niemanden hast und du hast meinetwegen aber gute Texte, dann sag ich mir, ja, jetzt habe ich so gute Sachen jetzt hier die letzten 3 Jahre oder so geschrieben. Oder zumindest, ich bin extrem selbstkritisch mit meinen Sachen. Das sind nicht immer alles tolle Sachen. Aber wenn ich das dann filter und wenn ich dann wieder dran gehe, dann sage ich, ich mache das jetzt selber. Also ich mache jetzt, und so ist ja auch diese Sonderglückplatte entstanden, dass ich dann zu viele gute Sachen hatte, die ich entweder keinem anbieten konnte. Manches war auch recht persönlich. Wo Leute gesagt haben, ja, ich habe da jetzt gerade keinen Künstler, ich sehe nicht, muss man ja auch verstehen, weil kein Komponist setzt sich gerne hin und macht ein Demo und er weiß gar nicht wofür. Also das heißt, du musst schon gerade in diesen Zeiten, und die sind ja jetzt nicht leichter geworden, muss man schon irgendwie dann gucken, dass sich das dann irgendwie auch rentiert. Und da habe ich auch gute Leute, mit denen ich nach wie vor arbeite. Aber wie gesagt, ich habe einen großen Ausstoß und darum... liegt bei mir mehr oder weniger, liegen viele Sachen auf Halde, in die ich immer wieder reingehe und die ich dann natürlich, wenn mal was ist und wenn ich mal mehr, sag mal für ein ganzes Album arbeite für einen Künstler, das gab es auch immer mal wieder, dass ich für den Uli Schwinge zum Beispiel aus Halle oder den Gregor Glanz aus Tirol, ein toller Sänger, dass ich für die ein ganzes Album geschrieben habe, dann gehe ich in meine alten Ideen rein und schaue mehr oder weniger die Texte an, die daraus entstanden sind und schreibe die vielleicht hier und da noch ein bisschen um und dann habe ich wieder was. Das heißt, mein Reservoir ist relativ hoch oder relativ groß. Und so versuche ich da, so ist meine Arbeitsweise. Manche machen das, ich habe von Reinhard May, manche machen das völlig anders, von Reinhard May gehört, dass er im Interview mit Heinz-Rudolf Kunze, der hat auch einen Podcast, und der hat dann gesagt, sein Ausstoß ist, also auch das Verhältnis zwischen, was schreibe ich und was veröffentliche ich. Ich glaube, er war bei über 90% oder 95%. Also alles, was er gemacht hat, fast 1:1, ist dann auch rausgekommen. Und da war der Heinz-Rudolf Kunze total platt. Er hat gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber Reinhard May arbeitet offensichtlich so und hat die Möglichkeit, so zu arbeiten. Ist ja auch toll, wenn du eine Plattenfirma hinter dir hast, und du weißt genau, das, was ich jetzt schreibe an diesem Schreibtisch und das mache ich so gut, dass es dann auch auf die Platte kommt. Und da bleibt, bei dem ist fast nie nichts übergeblieben. Und bei mir bleibt viel über und das ist halt einfach so. Und so arbeitet jeder völlig anders. Ich habe ja auch keine große Plattenfirma im Rücken, was auch nicht schlimm ist.
Nicht mehr wahrscheinlich, oder?
Ja, nee, ich hatte nie eine große Plattenfirma, hatte ich nie im Rücken. Also die mich als Künstler jetzt, ich hatte mal einen großen Verlag, aber das ist halt immer auch die Frage, die großen, die sogenannten Majors, die Musikverlage oder die großen Labels, da bist du natürlich auch dann einer von vielen und jeder will da als Künstler oder als Autor, bei Verlagen bist du dann ja als Autor. Da musst du auch selber viel machen. Das ist ähnlich wie in der Literatur. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du bei einem großen Verleger dann unterkommst und nichts mehr machen musst, außer schön schreiben. Du musst da genauso reinhauen und dich bemühen und machen. Und also darum bin ich auch froh, wenn wir irgendwann auf die Literatur kommen, meinen kleinen Reiselyrik-Verlag zu haben und selber mehr oder weniger meine Sachen zu machen. Und dass dann auch das, was überbleibt, dass das dann auch für mich ist.
Bleiben wir noch kurz bei der Musik. Mhm. Du hast jetzt deine Ideen in einem eigenen Projekt veröffentlicht, das da heißt Sonderglück. Mhm. Ein sehr eigenartiger Name.
Ja.
Also wie kommt man auf, also wir sind zu Hause sehr drüber gestolpert.
Ja, im Positiven. Das war einfach, ich hatte immer so ein bisschen so das Hobby, Bandnamen zu sammeln. Und da hatte ich irgendwann mal eine Liste, oder immer mal wieder.
Also fiktive Bandnamen.
Ja, fiktive Bandnamen, natürlich, was dann irgendwie witzig wäre oder originell oder so. Und irgendwann bin ich mal wieder durch die Liste gegangen und dann dachte ich, Sonderglück passt, also von meinem Gefühl, und das musste es ja treffen, passte, weil bei Sonderglück geht es hauptsächlich um künstlerische Freiheit. Das heißt, ich bin da nicht gebunden an andere Künstler, ich schreibe nicht für Künstler XY oder ich muss nicht irgendwie an einem Verleger irgendwas schreiben oder so, sondern das ist einzig und allein mein Ding. Und das ist ein großes Sonderglück, dass ich das machen kann. Und das ist auch ein Privileg, dass ich das finanzieren kann und so in die Bahnen bringen kann, dass dann hinterher diese CD vor mir liegt. Und darum musste das auch, weil ich schon vorher 2, 3 CDs gemacht habe, ich will mein Gesicht nicht auf dem Cover sehen. Das ist ja auch gar nicht auf dem Cover. Also da geht es nicht um Eitelkeit, sondern es geht eigentlich um das, was ich eben schon mal sagte, um künstlerische Relevanz. Und ging es hier auch. Und Sonderglück fand ich gut. Ich habe sehr positive Reaktionen. Manchen ist das Wort Sonderglück tatsächlich aufgefallen in den sozialen Netzwerken. Wir haben es ja sogar schützen lassen, weil irgendjemand mal auf dem sozialen Netzwerk mich gefragt hat, ob der Name geschützt sei. Jetzt dann dachte ich und habe mit meiner Lebensgefährtin drüber gesprochen. Sagt du, ich glaube, wir müssen mal überlegen oder ich muss überlegen, ob ich das vielleicht sogar schützen lassen sollte, weil irgendwie fragte da jemand. Also es war eigentlich so ein Impuls oder ein Hinweis. Das haben wir dann tatsächlich gemacht, eine Wortbildmarke angemeldet. Und genau, da bin ich auch sehr zufrieden, dass das jetzt so ist. Ich wollte mich nicht mit meinem Namen da vorne, weil es nicht um mich geht, sondern es geht eigentlich immer nur um so, natürlich geht es um den Künstler, der da was macht, aber ich arbeite ja mit anderen Leuten zusammen. Also mit dem Andy Horn für das Album, beim nächsten Album weiß ich nicht, da musst du nochmal schauen, vielleicht mal mit einer Band oder so. Das heißt, es gibt, da geht es dann um mehrere Menschen. Und das ist dann eigentlich für mich ein Projektname. Sonderglück ist wie ein Projektname für mich.
Das lyrische Ich.
Ja, wenn man so will, genau.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, also auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass du mit der CD oder überhaupt als Musiker die Streaming-Dienste umgehst. Also die großen Bekannten, auf denen dieser Podcast zu hören ist. Mhm. Und bist bei, jetzt fällt mir der Name nicht ein,
Bandcamp
ja. Gelandet, genau. Mhm. Ist das nicht dann gehüpft wie gesprungen? Also auch Bandcamp, vielleicht muss man das erklären, Bandcamp ist eine Streaming-Verkaufsplattform, die eher Independent-Künstler betreut. Mhm. Aber auch die stehen ja mittlerweile in der Kritik, dass die eigentlich erwarten, dass man regelmäßig Singles raushaut, damit man regelmäßig eben bei Bandcamp für einen Euro irgendwas runterlädt, irgendwelche Songs runterlädt.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Habe ich auch doch überlegt, wie ich das am besten mache. Und das Label, bei dem ich bin, das Indie-Label Time Zone Records, die haben sowas eigentlich auch noch gar nicht gehabt. Also einen Künstler, der sagt, ich möchte nicht bei diesen klassischen Streaming-Plattformen, allen voran natürlich Spotify, ich möchte da nicht gestreamt werden. Also das Album, das komplette Album, darum geht es eigentlich, soll da nicht gestreamt werden. Ich möchte nur die Singles als sogenannte Promotion-Tools, die Singles, die sind ja auf Spotify auch. Also die kann man streamen. Und für jedes Single, gibt es dann auch ein Video. So hatte ich ein gutes Gefühl. Ich habe das wieder so von meinem Bauchgefühl abhängig gemacht. Und weil letztendlich Spotify, ich bin keine Band. Für Bands bringt das schon, für junge Bands, die anfangen Musik zu machen, glaube ich, das bringt was. Also an Promotion, wenn das ganze Album drauf ist. Für mich selber nicht so viel. Bei Bandcamp habe ich das dann gemacht, damit Menschen also die sich ein bisschen mehr für Sonderglück interessieren, die aber das in Spotify nicht finden, die dann weitersuchen, die dann irgendwann auf der Bandcamp-Seite landen und sehen, ah, hier kann ich es ja anhören. Du kannst es aber nur dreimal anhören. Mhm. Und nach dem dritten Mal wirst du aufgefordert, jetzt ist aber soweit, dass du was bezahlst, bitte. Ich meine, von irgendwas müssen wir leben. Und ich habe mir einige Sachen über Spotify angesehen, im Fernsehen. Ich habe auch was drüber gelesen. Es ist zurzeit wirklich für Künstler ist es, ich will nicht sagen Minusgeschäft, aber es ist einfach ganz, ganz schlecht. Also für die Labels ist es ganz gut. Für die Labels ist es, die Labels legen ja auch, so viel ich weiß, die Verträge auch nicht. Also gerade die Majors, die zeigen ja die Verträge nicht. Müssen sie auch nicht, vielleicht gibt es ja mal ein Leak. Und also die profitieren davon. Und ich habe irgendwann eine Statistik gelesen, dass sie schon über 40%, ich glaube, dass die Majors schon mit Streaming, machen sie schon über 40% ihres Umsatzes allein durch Streaming. Das heißt, sie verdienen eine Menge Geld damit, sie haben gute Verträge mit Spotify und Deezer und wie die alle heißen. Aber wir Künstler und da natürlich dann auch noch die Autoren, ich bin ja sowohl als auch, mit Sonderglück bin ich Künstler und Autor und bei den ganzen anderen Künstlern, mit denen ich arbeite, bin ich Autor. Wir haben ganz, ganz wenig davon. Und das wird hoffentlich irgendwann auch neu verhandelt oder besser verhandelt. Ja, und ansonsten ist das einfach nur Promotion. Es ist einfach nur Promotion. Es sollte ein bisschen mehr sein.
Wenn man bei Bandcamp oder im Eigenvertrieb jetzt so eine CD verkauft, dann weiß man ja wahrscheinlich auch, wo die Fans wohnen und wo es sich lohnt, dann aufzutreten, oder?
Genau, das wäre dann wieder für jüngere Bands wäre das auf jeden Fall ein Vorteil, wenn die das, ich habe das bei Bandcamp eingepflegt, ich glaube, ich habe einen Follower bei Bandcamp, also geht alle mal, die das hören, auf die Bandcamp-Seite von Sonderglück, hört euch das an und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das downloaden. Aber klar, das ist natürlich dann ja, von Vorteil, wenn man dann weiß, wo sitzen die. Und dann kann man natürlich als Band dann auch oder als Künstler allgemein leichter auftreten an Veranstaltern gegenüber. Und kann man sagen, du, ich habe hier wirklich ganz viele Hörerinnen und Hörer in Bremen oder so oder Norddeutschland allgemein. Wir wollen mal so eine kleine Nordtour machen, was ich übrigens im November mache. Aber das hat mit Bandcamp jetzt nichts zu tun. Genau.
Du machst neben der Musik auch noch, du hast es ja eben schon angesprochen, Bücher.
Genau. Fotogedichtbände.
Was ist ein Fotogedichtband?
Ja, der setzt sich auf Fotos und Gedichten zusammen.
Aber wie ist das? Höre ich eine CD und blätter dabei das Buch durch?
Könnte man auch mal probieren, haben wir auch schon mal überlegt, aber da waren dann verschiedene Schwierigkeiten. Beziehungsweise die Musik kommt bei den Büchern schon dazu, aber nur als Link. Also da ist dann keine CD dabei, sondern ich habe in den meisten meiner Bücher habe ich tatsächlich einen Link drin, also ein URL-Ding ist, wo man dann 2-3 Songs oder so hören kann. Mhm. Oder 2 Songs sind es eigentlich meistens, die mit dem Buch dann natürlich inhaltlich zu tun haben, wo ein Gedicht oder 2 Gedichte, das in dem Buch ist, vertont wurde. Das hat meistens der Andi Hornern, das habe ich nicht selber vertont und produziert dann beim Andi Horn. Aber die Gedichte, die Fotogedichtbände, das hat sich einfach ganz organisch entwickelt. Also mit einer sehr langen Reise, die wir durch Australien gemacht haben, meine Lebensgefährtin und ich. 2001 war das, 7 Monate. Und ich schreibe halt diese Reisepoesie. Ja, wenn ich unterwegs bin, bin ich unglaublich inspiriert. Und von allen möglichen Dingen. Darum bin ich auch gerne in Indien. Aber es hat mit Australien angefangen. Und es entstanden ganz automatisch irgendwelche Texte. Und ich habe viel fotografiert. Ich fotografiere sehr gerne. Und dann haben wir hinterher, als wir zu Hause waren, und wir haben das nicht gewollt, wir haben es nicht geplant, haben wir die dann so nebeneinander mal gelegt. Haben gesagt, der Text zu dem Gedicht und das zu dem, wie schön das passt. Und da könnte man eigentlich so einen kleinen Geschenkband, haben wir das damals genannt, könnten wir draus machen, was man so schön Weihnachten verschenkt. Und dann könnte man doch Leuten eine Freude machen, die sich für Reisen und für Australien oder so interessieren. Und so haben wir das dann gemacht. Und haben gesagt, dann lass mal gucken, ob wir einen Verlag finden. Und das ist dann mal die erste Hürde. Das ist also ähnlich wie in der Musik, wenn du ein Label finden willst oder gerade auch vielleicht mal ein etwas Größeres mit einem besseren Vertrieb oder so, dann gerätst du relativ schnell an Literaturagenten. Und da sind wir an einen geraten, der hat es offensichtlich nicht so gut mit uns gemeint, zumindest am Anfang nicht. Der wollte nämlich nur Geld mit uns verdienen oder mit mir. Oder mit uns, muss ich sagen, weil Beate ist ja Teil des Reiselyrik-Verlages. Und den haben wir dann getroffen und haben sehr schnell festgestellt, der will wirklich nur, der hat uns dann auch ein Angebot gemacht. Und wir hätten, glaube ich, 8.000 Mark zahlen müssen. Das waren auch D-Mark-Zeiten, so schon lange her. Ja, also der sagte dann irgendwann, Herr Thielmann, der schaute sich das Manuskript, wir kamen ja mit einem Manuskript an, der schaute sich das gar nicht an. Also der blätterte da durch, also die Zeilen, der hat sich keinen Text durchgelesen. Und da wollten wir schon aufstehen und gehen. Und dann hat er zwar gesagt, ja, er schaut mal genauer, weil es war dann eigentlich schon fast irgendwie so ein Affront. Er hat dann sich was durchgelesen und sagte dann, es gefällt ihm, ich könne ja richtig schreiben. Er wolle versuchen, einen Kontakt zu machen zu einem größeren Verlag. Und das ist ja, was wir wollten. Das ist
auch die Aufgabe von einem Agenten.
Genau. Aber er wollte uns am Anfang wollte er uns in seine Edition ziehen. Vielleicht machen das auch viele. Viele ist so ähnlich wie in der Musik, die ihr Bild mal auf dem Cover sehen wollen. Ich möchte endlich mal ein Buch machen. Und das wissen ja diese Typen, sage ich jetzt mal. Die wissen genau, diese jungen Leute sind naiv. Gott sei Dank waren wir nicht naiv. Und wir kannten uns zwar in der Literatur auch nicht besonders aus, aber eben über die Musik und andere Dinge hatten wir unsere Erfahrung gemacht. Deswegen sind wir da nicht drauf reingefallen. Und es hat dann, wie gesagt, der hat dann seine Arbeit dann tatsächlich seriös, sage ich mal, gemacht. Und es hat dann aber nicht geklappt. Und hat uns dann, glaube ich, irgendwann das Manuskript zurückgeschickt. Und dann haben wir gedacht, bevor wir jetzt den nächsten Literaturagenten und dann wieder einen, bevor du da erstmal die Termine bekommst, gründen wir doch einen eigenen Verlag. War ja noch in München. Dann haben wir den Reiselyrik-Verlag gegründet. 2003 war das. Und 2003 ist dann auch dieses erste kleine Büchlein, dieser Geschenkband Lyrisches Australien herausgekommen. Und das ist sehr schön angekommen. Da haben wir dann, ich war sogar in Australien auf einer kleinen Tournee, also durch oder bei deutschen Clubs in Südaustralien. Das war richtig schön, wo ich dann eben gelesen habe, gesungen. Ich glaube, ich habe dann zum Teil auch Bilder gezeigt, weil nämlich die Diavision schon fertig war. Also ich habe dann ja zuerst dieses Buch gehabt, Lyrisches Australien, dann entstand noch eine CD, kurze Zeit später, ein Jahr später ungefähr. Dann hatten wir diese beiden Produkte und die haben wir dann zusammengeführt mit einem Multimedia-Produzenten in der Nähe von München, der Matthias Michel. Und der hat uns dann oder hat dann mehr oder weniger so eine, ja, eine Diavision ist eine animierte Reiseshow mit Geräuschen, mit den Songs, die ich dann ja singe, weil genau, und mit den Gedichten, die ich dann lese, also Gedichte und Songs singe ich ja live und dazu kommen eben Bilder, Bildanimationen, die Bilder schweben und da habe ich mit dem Herrn Michel sehr lange dran gesessen und das war dann irgendwann fertig und das haben wir dann in der deutschen Botschaft gezeigt in Canberra in Australien, diese große Diavision, das war eine richtig große Produktion. Und anschließend bin ich so mit den Lesungen eben durch die deutschen Clubs. Also das war so ein bisschen das Erste, haben wir viel gelernt, haben auch eine zu hohe Auflage gemacht, muss man dazu sagen. Das ist dann, glaube ich, oft so, dass man auf dem Weg ganz allgemein, den man so geht, dass man immer wieder vielleicht, ich bin jetzt nicht so einer, der so viel zurückschaut, aber diese Fehler, die man auf dem Weg macht, die prägen einen ja dann doch auch. Und du denkst, beim nächsten Mal möchtest du ja nicht denselben Fehler machen. Also, dass die Auflage so hoch ist zum Beispiel. Und das zweite Buch, was danach kam, Indien von innen, ist ein richtiger Bestseller geworden. Also zumindest haben wir zwei Auflagen verkauft und ich habe jetzt noch 20, 30 Bücher und dann ist Schluss. Und wir machen wahrscheinlich dann auch keine mehr, es sei denn, es kommt irgendwie eine große Firma und sagen, wir wollen 500 Stück von diesem Buch. Also das sind Wege, die sind spannend, die sind auch manchmal schmerzhaft, aber die sind auch unglaublich erfüllend, weil ich damit dann auch live aufgetreten bin und dann eben wunderbares Feedback bekomme. Und die Menschen erwarten ja auch nicht, dass da oben jemand steht und von Indien oder Irland oder Australien erzählt. und dann bekommen die so ein volles Paket an Emotionen eben auch, Informationen, Emotionen, die bekommen die Bilder, Lieder, die sie noch nie gehört haben und Gedichte. Und das so in gut anderthalb Stunden, 100 Minuten. Und da sind viele, natürlich kann man da auch sagen, der eine oder andere ist auch überfordert vielleicht, weil das natürlich überhaupt nicht erwarten. Und manche sind total geflasht und manche weinen vor Rührung und manche kommen hinterher und sagen, ich war noch so an der Schwelle, ich wollte immer nach Indien, aber ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt. Sie haben mir jetzt die Angst genommen mit dem Vortrag. Das ist natürlich auch toll. Und das mache ich nach wie vor mit großer Liebe letztendlich. Also wie gesagt, im November 4 Auftritte im hohen Norden. Und das ist wunderschön, auf der Bühne zu stehen, so dass die Leute in Resonanz gehen und dann was mit nach Hause nehmen. Einer hat mir mal geschrieben, ich bin aus ihrem Vortrag stärker rausgegangen, wie ich reingegangen bin. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, finde ich.
Das würde sich direkt anschließen dann eben, was ist Erfolg? Was bedeutet für Sie Erfolg? Eben relevant zu sein und Resonanz zu erzeugen.
Absolut, genau. Das ist es eigentlich, letztendlich. Also wenn du letztendlich für deine Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, wenn dafür gesorgt ist und du dann noch das Privileg hast, von deiner Kreativität leben zu können, dann ist das der größte Erfolg. Und dann mehr oder weniger dann vielleicht noch Geld zu verdienen. Ich meine, ich muss ja auch Geld verdienen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit beiden Fäusten da bin und sage, ich muss jetzt jeden Monat oder jedes Jahr, das sind die Aufs und Abs, die gehören dazu. In 2 Jahren kann irgendwas durch die Decke gehen, von dem ich heute ja noch gar nichts weiß, weil ich mit irgendeinem Künstler oder einer Künstlerin irgendwie einen Hit habe. Das kann immer sein. Aber das muss nicht sein. Und wenn es nicht ist, ist es ja auch okay. Aber das Schönste ist wirklich, das zu machen, was ich tue, weil ich es wirklich liebe. Und genau, mit Menschen zu kommunizieren, aufzutreten, mit anderen Kreativen zusammen zu sein, das finde ich auch wunderbar. Und dann passt schon alles. Das ist der Erfolg.
Vorhin hast du von der Liste mit fiktiven Bandnamen gesprochen. Hast du 3 für uns, von denen du sagst, das sind echte Knaller, werde ich aber nie benutzen, werde ich nie benutzen und die schenke ich den Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber mir fällt einer ein, das war, ich glaube, da war ich noch in Hagen, das war, darum ist aus der Band auch nichts geworden. Wir haben gesagt, wir nennen, lassen wir doch die Band so mit so einem russischen Akzent, wird ja nie was. Also wird ja nie was. Wird ja nie was. Aber dann hätte man ja wahrscheinlich die Texte auch so ein bisschen auf Deutsch, Russisch vielleicht. Ja, halt so Spintesierereien und so ein bisschen Albernheit, das gehört ja dazu. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, hätte mich jetzt vorbereiten müssen oder in meinen alten Unterlagen suchen. Aber der wird ja nie was, den habe ich noch im Kopf.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch.
Ja, danke
Vielen
dir.
Dank, Rainer
danke.
Thielmann.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 46 mit Rainer Thielmann. Aufgenommen am 27.09.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.